Herzlich willkommen zu unserem Ohne Filter WM Spezial. Heute in einer neuen Konstellation, zumindest für die Dauer der Weltmeisterschaft. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe mir Verstärkung vom Kicker dazu geholt. Harry Hofstädter, unser rasender Reporter, wird uns während der WM unterstützen und den Gregerl bestmöglich ersetzen. Ja, ersetzen ist eigentlich schwierig, aber ich freue mich auf alle Fälle, Harry, dass du mit dabei bist. Servus.
Servus, Johnny. Vielen Dank für die nette Einladung und für die nette Begrüßung. Ich tue mein Bestes, aber natürlich den Stürmer der Nationalmannschaft zu ersetzen wird relativ schwer.
Absolut. Harry, du bist für alle, die dich nicht kennen, schon lange im Journalismus tätig, bist eigentlich einer, der schreibt. Jetzt werden wir sehr viel reden über die kommenden Wochen oder beziehungsweise zumindest einmal über die Gruppenphase, hoffentlich über die Gruppenphase hinaus. Wie hast du denn jetzt deine Zeit, seit du in den USA bist, verbracht?
Also ich bin schon am 29. Mai rübergeflogen nach Denver. Nach Denver deshalb, weil ich mir dort von einem guten Freund das Auto ausborgen dürfte für die nächsten 7 bis 8 Wochen. Und das war der Grund, warum ich in Colorado begonnen habe. Ich habe dann einen Roadtrip gestartet durch Colorado, durch die Nationalparks, über Utah, Nevada, Las Vegas an die West Coast. War dann beim Team einen Tag in Santa Barbara, in LA, am Eröffnungstag der Amerikaner, hab das Spiel der Amerikaner Public Viewing verfolgt im Coliseum, in dem altehrwürdigen Olympiastadion von 1932 und 1984. Muss sagen, ein ziemlich eindrucksvolles Erlebnis. Waren 20.000 Leute dort, die Stimmung war Wahnsinn. Sicherheitsvorkehrungen waren auch Wahnsinn. Wahrscheinlich nicht so schlimm wie im SoFi-Stadion, wo das Match war, aber durchaus. Und bin jetzt gerade in der Big Sur Lodge, das ist im Nationalpark, im Big Sur Nationalpark an der West Coast, direkt am Meer, am Highway 1. Wunderschön, aber wie ihr im Hintergrund seht, habe ich mit der Internetverbindung ein bisschen improvisieren müssen. Also ich bin da im Conference Center, heißt das, von der Big Sur Lodge. Das ist der einzige Raum, wo auch nur annähernd Internetempfang ist. Und habe dafür notdürftige Beleuchtung gesorgt noch. Mit einem Holzluster habe ich da ein bisschen Licht gemacht. Also ja, da sitzen ein paar Leute um mich herum, die mich seit mehreren Minuten fassungslos anschauen. Aber sonst geht es mir gut und ich bin froh, dass wir eine Verbindung zusammengebracht haben.
Er wirkt aktuell noch also ein bisschen so mehr, als ob du irgendwie die mit Bären herumschlagen würdest, als dass du mit der Fußball-Weltmeisterschaft so richtig beschäftigen kannst schon.
Ja, ich muss sagen, also es war das Motto der ersten 2 Wochen von dem Trip war viel Natur, richtig viel Natur, viele abgelegene Ortschaften auch, habe viele Menschen aber auch kennengelernt, die eigentlich relativ wenig mit der WM zu tun haben und war dann wie gesagt nur den einen Tag beim Team und jetzt bin ich aber schon wirklich gespannt auf den Auftakt und wie sich die Österreicher im ersten Spiel schlagen und dann nach dem ersten Spiel fahre ich dann gleich weiter nach Dallas. Also ich werde die komplette Runde der Österreicher durch die Vorrunde mit dem Auto begleiten, was eine ziemliche Challenge wird. Ich habe da jetzt schon einigen Respekt vor den Distanzen bekommen in den letzten 2 Wochen. Aber ich bin zuversichtlich, dass er sich ausgehen wird, sowohl mit dem Aufstieg der Österreicher als auch mit dem rechtzeitigen Ankommen von mir in Dallas und in Kansas.
Das hast du bislang ja ganz gut hinbekommen, da habe ich vollstes Vertrauen, dass sie das ausgehen wird. Aber sag, gehen wir noch einmal ganz zum Beginn. Du warst in den entlegensten Gebieten der USA und hast dich natürlich da auch mit Menschen ausgetauscht. Spielt der Fußball in Städten, wo jetzt nicht gespielt wird? Ich meine, er spielt ja beispielsweise jetzt in San Francisco auch nicht die große Rolle. Muss man halt dazu sagen, okay, das Stadion ist jetzt nicht in San Francisco, das ist da wesentlich weiter südlich. Also das ist da rund um San Jose dann eigentlich das Stadion, das Levi's Stadium oder das Bay Area Stadium, wie es jetzt für die WM heißt. Aber wie war denn das da im Outback gefühlt, wo du unterwegs warst?
Also der erste Bundesstaat.
Wissen die überhaupt, was Fußball ist?
Das wissen sie. Die meisten wissen, dass es ein Sport ist, der sie nicht interessiert. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also die Grundaussage in Denver oder in Colorado war, dass die Leute eigentlich ziemlich beleidigt gewirkt haben, dass Denver kein Austragungsort wurde, der WM. Also da war die Kernaussage war eigentlich immer, sie verstehen es nicht, warum nicht in Denver gespielt wird und überall wird gespielt, nur nicht in Denver. Und wenn überhaupt, schauen sie sich im Fernsehen an, aber die Karten sind viel zu teuer. Also in Colorado war die Grundstimmung eher negativ, muss ich sagen. Dann ist es in Utah und dann Richtung Las Vegas schon viel besser geworden. Also da waren doch der eine oder andere Soccer-Fan auch dabei, mit dem ich gesprochen habe. Aber gerade rund um Vegas war alles auf Eishockey fokussiert noch. Also NHL Stanley Cup Finals, die Vegas Knights spielen dann auch im Stanley Cup Finale. Und das ist absolut Nummer eins. Aber da haben die Leute schon gewusst, okay, es geht bald los, das US-Team wird wahrscheinlich nicht Weltmeister werden, aber sie sind zuversichtlich. Vom Team Austria haben sie nichts gewusst, haben auch den David Alaba nicht gekannt. Also ja, und jetzt Richtung West Coast ist es schon viel besser geworden. Also hier spürt man schon richtig Fußballfieber, LA sowieso.
Du hast Vegas angesprochen, ja, und da haben wir ein paar Stimmen uns zusammengefangen, die du eingesammelt hast. Wir muten euch jetzt einfach mal zu, dass ihr das Englisch, weil das ist ganz gut verständlich, ertragt und hören einfach mal rein, was du da so alles aufgetrieben hast.
The way it is, I shouldn't even be out here. I farm for a living, but I'm just so caught up in these nights and I just took 2 days off and got out here. Far as the soccer thing goes, yeah, I could probably watch it, you know, but it's between hockey and football for me.
A lot of people are really excited, especially a lot of my friends at home who are never watched soccer or football in their life. They're actually talking to me about how the World Cup is coming to town. They're looking at games and stuff like that. So I would say it's definitely raised the attention to soccer here, and I'm impressed by how many people are interested. And for me personally, I'm super excited.
I know next to nothing about the Soccer World Cup. I know the FIFA World Cup in Vancouver is kicking off, and apparently they're getting pretty set up for that one, but we aren't really huge soccer fans, to be honest.
I don't mean to insult most of Europe and the rest of the world, but we're Canadian, and it's a Canadian game, and if it's nice enough to play soccer, it's nice enough to ride a motorcycle.
What do you know about the Austrian soccer team?
Oh, that's a great question. I don't know a lot about the Austrian soccer team. I know a lot more, I would say, about other countries in Europe. England's a big one. Premier League is a really big thing here in the United States. But the only connection really I have to Austria is one of the players on my team is from Austria, and one of the nicest guys I've ever met. So I guess you can say my first impression of Austria is a good one.
Also am besten hat mir ja gleich der Erste gefallen, der gesagt hat, eigentlich soll ich gar nicht da sein, weil ich bin ja Bauer und ich habe extrem viel zu tun, aber ich liebe Hockey. Also Fußball stellen sie hinten an, aber der Kicker, der junge Kicker, der war, finde ich, ganz interessant, obwohl sein Wissen dann letztlich, was Österreich angegangen ist, ja nicht einmal rudimentär war, aber der interessiert sich zumindest für Fußball, ist mein Eindruck gewesen. Der spielt ja selber am College.
Absolut, und er hat dann in weiterer Folge auch off-record gemeint, vielleicht er überlegt ob er vielleicht in Wien studieren will noch, und habe ich immer ein paar gute Clubs genannt, wo er vorspielen soll. Aber er ist schon Fußball interessiert, und aber natürlich, also die Superstars von Brasilien, Spanien, Frankreich sind immer Begriff, aber Team Austria muss erst durch hoffentlich hervorragende Leistungen sich auf die große Bühne bringen.
Ich glaube, dass das auch vielleicht echt ein bisschen so ein Thema sein kann, weil wenn wir uns zurückerinnern an die vergangenen Endrunden, wo Herr David Alaba, gut, jetzt war er 2024, war er verletzt, aber so beispielsweise 2016, als David Alaba halt so komplett in der Prime gewesen ist, da hat den einfach wirklich jeder Fußballfan der Welt gekannt oder jetzt auch Menschen, die sich jetzt noch nicht so lange mit dem Fußball beschäftigt haben. Und gerade eben bei den USA habe ich so den Eindruck, die sehr viele haben halt jetzt sehr unmittelbar Wissen aufgesaugt. Und wenn dann eben bei einer Nation wie Österreich, der eigentlich größte Name, halt im Vereinsfußball nicht die größte Rolle spielt, dann ist das vielleicht auch dem Gesamtimage gar nicht so zuträglich. Oder wie schätzt du das ein?
Ja, die Frage ist, ob wir das überhaupt richtig eingeschätzt haben, dass der wirklich auf der ganzen Welt bekannt war, der David. Auch wie er in seiner Prime war. Also ich glaube, es beschränkt sich dann, wenn man jetzt die ganz Amerika hernimmt oder den durchschnittlichen Soccer-Fan, dann doch auf die 10 bis 20 globalen Superstars, und den Rest verfolgen sie eher oberflächlich, würde ich sagen. Also, und was ich auch rausgefunden habe, ist, dass halt nach wie vor Soccer in den USA ein klassischer Highschool-College-Sport ist und der auch im Park betrieben wird und der auch teilweise selber betrieben wird. Aber jetzt im Vergleich zu den Top-Ligen wie NHL, NBA, NFL, Baseball vor allem auch, halt nach wie vor ein Stiefmütterchen-Dasein führt, trotz Messi und trotz vieler anderer Stars, die da angedockt haben in der Major League Soccer. Also das ist schon ein sehr weiter Weg noch für den Fußball in den USA. Und ich glaube, noch weiter, als wir das in Europa einschätzen.
Mhm. Ja, was ich auch ganz interessant gefunden habe, bei den zwei Vegas Knights-Fans da, wo der eine gesagt hat, naja, weiß nicht, dass jetzt der Soccer World Cup stattfindet, aber FIFA World Cup kommt ja in die USA. Also Da geht es ja allein schon um die Begrifflichkeit dann teilweise. Ich glaube, ich habe jetzt auch mit einigen Amerikanern gesprochen, so dieses FIFA ist so extrem arg präsent, weil das halt ja überall propagiert worden ist auch so, aber da wissen dann teilweise manche Menschen gefühlt, so meiner Einschätzung nach, fast gar nicht, dass das ja Fußball ist, also Soccer, also nicht Football, weil das darfst du nicht sagen, weil dann wären sie fast böse. Aber das ist auch so schräg für die, dass der Sport einfach, also dass FIFA größer ist als der Sport.
Ich glaube, das ist auch tief verwurzelt in der Kultur, wie die Sport mitverfolgen, weil es geht ja auch nicht um Basketball, sondern es geht um die NBA und es geht nicht um Baseball, sondern um die MLB und um die NHL und die NFL und genauso steht für die halt FIFA für den World Cup, und dass es dabei um Fußball oder Soccer geht, ist halt im Prinzip schon klar, aber der Name ist eben mit der Organisation verbunden, und das haben sie sich eben von der NFL und NBA 1:1 rüber transkribiert. Und es ist halt generell auch, also das habe ich auch in vielen Gesprächen rausgefunden, die Art und Weise oder the way, wie die US-Leute die Sport überhaupt aufnehmen im Fernsehen oder live im Stadion, ist halt schon ein ganz anderer als bei uns. Also da geht es um den Event-Charakter, es geht um das Rundherum, es geht um die Superstars, um die Geschichten, um die Märchen und. In Europa hast du mehr die Fanszene, die Ultras und auch alle Probleme, die damit einhergehen. Das, über das lachen sie eigentlich in den USA. Also das amüsiert sie sehr, was da teilweise sich abspielt, auch im Bereich Hooligans, Ultras und auch Gewalt im Stadion, weil sie sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und die verfolgen den Sport einfach komplett anders als wir. Und es ist echt recht schwer, muss ich sagen, sich da gegenseitig irgendwie reinzudenken, weil es einfach eine Kultursache ist. Und ja, ob sich das jemals ändern wird, ja, weiß ich nicht.
Ich bezweifle es ehrlicherweise ein bisschen. Ich war heute beim Baseball, Major League Baseball, und habe mir Giants gegen Cubs aus Chicago angeschaut, und gefühlt ist das ja beim Baseball wirklich so, das ist ein Food Court, und jetzt, das klingt jetzt alles so wunderlich, weil wir kennen das halt alles auch nicht und das ist jetzt nicht unsere Realität, aber das, also so ein Baseballstadion wirkt wie ein Food Court, wo halt dann auch noch nebenher Sport ausgeübt wird, aber während der Partie ist da so derartig viel los, weil es einfach unglaublich viele Essensstandeln innen drinnen gibt und ein wahnsinniges Angebot ist, aber es ist halt tatsächlich gerade beim Baseball dann auch so, es ist mehr ein Event, als dass es eine Sportveranstaltung ist. Obwohl das natürlich, ja, also ich würde jetzt niemals behaupten, dass Baseball ein einfacher Sport ist, weil das ist schon Hochleistungssport. Also ich glaube, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Aber es ist halt, genau wie du sagst, so wie sie Sport konsumieren hier oder verstehen, ist es einfach eine komplett andere Realität. Aber ich habe es faszinierend gefunden, welches Angebot an Speisen dir da kredenzt wird in einem Stadion, wo du eigentlich glaubst, du bist in irgendeiner Fresshalle.
Definitiv. Also, aber was ich zum Beispiel bei dem Public Viewing im Coliseum in LA mitgekriegt habe, da hast du schon auch dieses ganze Angebot rundherum gehabt und die haben zum Beispiel rund ums Stadion aufgebaut gehabt, von jedem Teilnehmerland einen Imbissstand. Also unvorstellbar, da waren 20, 30 Imbissstände, wo du südafrikanische Spezialitäten gekriegt hast, wo du US-Spezialitäten, kanadische und. Ja. Ich habe keinen Österreich-Stand gefunden, skandalöserweise, also keine Käsekreiner Hotdogs oder sonst irgendwas. Aber da hast du auch gemerkt, da waren die Soccer-Fans, weil da wäre während des Spiels, die Amis haben dagegen gegen Paraguay gespielt, da wäre niemand von den Leinwänden weggegangen. Also die haben sich das wirklich von Minute 1 bis 45 die erste Hälfte und dann von 46 bis 97 die zweite Hälfte angeschaut und dann sind sie rausgegangen, was trinken oder essen holen. Und das ist der entscheidende Unterschied auch zwischen den US-Soccer-Fans und den anderen Sportfans, und das betonen sie auch immer wieder. Also die Soccer-Fans sind eine eigene Community und eine eigene Gemeinde, kann man sagen, im US-Sportsystem, und darauf sind sie eigentlich auch stolz, also was man so raushört.
Aber du merkst ja dann auch schon, jetzt sind ja die NBA-Finals zu Ende gegangen und selbst in dem weit entfernten San Francisco strahlen halt dann die Knicks extrem aus. Also die Hütten waren voll in San Francisco, weil, gut, ist natürlich auch geschichtsträchtig gewesen, dass die Knicks da wieder einmal die NBA gewinnen. Aber das war halt irre, weil es rennt halt schon auch noch der Kick, und es ist das größte Fußballturnier der Welt, das da stattfindet. Aber die sind halt alle dann in die Sportsbars zum Basketball schauen gegangen. Und als die Knicks dann Meister waren, waren die Hütten wieder einigermaßen leer. Also das war eine interessante Beobachtung, zumindest in San Francisco dann, weil du das halt einfach auch nicht gewohnt bist. Das wurscht, welche Partie dann letztlich ist, aber die Leute bleiben dann dort und schauen sich halt noch irgendwas anderes an. Aber das war echt so, okay, passt, sie sind jetzt für ihre Sportart da und dann wieder ciao, danke und auf Wiedersehen.
Ich habe da ganz, ganz ähnliches Erlebnis gestern gehabt am Venice Beach in L.A. Da waren zuerst die Dodgers, haben live gespielt. Am Nachmittag ist überall übertragen worden. Dann war die Brasilien-Marokko-Partie. Da waren die Sportbars auch ziemlich voll, weil Brasilien zieht auch total. Waren auch mit Abstand die meisten Trikots, Fan-Trikots, die man da gesehen hat. Am Venice Beach waren viele Brasilianer, viel Argentinien, viel Frankreich natürlich auch. Und dann war eben das Knicks-Spiel und da war nochmal viel mehr los als beim Brasilien-Spiel. Aber sobald die Knicks fertig waren, dann ist kommen Schottland gegen Haiti. Das war für den gemeinen US-Sportfan jetzt nicht mehr der große Grund, an der Bar sitzen zu bleiben und sich das noch live reinzuziehen.
Das Einzige, was ich schade gefunden habe, es war halt noch das NBA-Final und wie die schottische Hymne dann angestimmt worden ist. Also das ist wirklich eine Empfehlung an alle, die es noch nicht gehört haben, noch nicht gesehen haben. Flower of Scotland, da erstes Mal Schottland bei der WM wieder seit 1998. Also das ist wirklich eindrucksvoll, das ist großartig und das ist dann irgendwie auch die Magie von so einer Weltmeisterschaft, finde ich. Wenn so eine eigentlich stolze Fußballnation wie Schottland wieder mit dabei ist, also wie das anschiebt, das ist unfassbar. Ich hoffe, dass es ähnlich stimmungsvoll wird dann auch aus österreichischer Sicht, wenn es dann eben endlich auch wieder seit 28 Jahren genau das gleiche Schicksal, das Schottland gehabt hat, haben ja auch wir Österreicher erleiden müssen in den vergangenen 28 Jahren, nämlich keine einzige WM-Teilnahme. Also da Wenn Österreich ein einigermaßen ähnliches Comeback gelingt auf der großen Bühne, dann würde ich das schon sehr cool finden.
Absolut. Und die Fans, unsere Fans können sich von den schottischen Fans auch einiges abschauen. Also ich habe auch schottische Fans getroffen in L.A. Die fliegen dann rüber an die Ostküste, nur um dabei zu sein und Atmosphäre aufzusaugen. Also die haben nicht einmal Eintrittskarten, weil die Nachfrage in Schottland unglaublich war nach dem Kontingent, das sie gekriegt haben. Ich habe sie dann noch gefragt, ob sie dieses Sprichwort kennen, dass die schottischen Fans immer vor ihren Postkarten zu Hause sind. Haben sie sich fürchterlich drüber abgehört, weil das kennen sie nicht und waren völlig entsetzt, warum man sich das in Österreich erzählt und ob das irgendwelche Engländer uns erzählt haben oder ob wir das selber erfunden haben. Also nein, also wenn unsere Fans in San Francisco jetzt beim Auftakt annähernd so Gas geben wie die Schotten beim ersten Spiel ihrer Mannschaft, dann wird das sicher ein tolles Spiel.
Aber die Sprichwort kenne ich ehrlicherweise auch nicht. Kommt das daher, dass sie als knausrig gelten oder wie?
Nein, das ist, weil sie so früh ausscheiden, sind
ach
die
so,
Fans
so,
immer
der
schon,
ist, der ist
immer
bei der
schon
WM,
vor den
okay.
Ja, sind die Fans immer ja, schon vor ja. ihren Postkarten zu Hause. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört und sie scheiden ja wirklich auch immer aus in der Vorrunde. Also
ja, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, da müssen wir ein bisschen vorsichtig
natürlich.
Sein aus österreichischer Sicht. Hoffen wir natürlich, dass es über die Gruppenphase hinausgeht. Ja,
absolut.
Die Partie gegen Jordanien. Also ich kann nur sagen, wir haben auch den Gregel da kurz dazu befragt und eines ist sicher, der ist schon völlig im Game-Mode. Also der ist Visier runter und Gamer.
Ein Ausblick aufs erste Spiel, dementsprechend kann ich nur sagen, Jordanien ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir sind vorgewarnt, wir haben viele Videoanalysen gemacht. Wir müssen an unser Limit kommen, um das Spiel zu gewinnen. Und dann bin ich auch sehr, sehr überzeugt davon, dass wir 3 Punkte holen im ersten WM-Spiel.
Also Vorbereitung passt. Die Stimmung war ja auch super im Teamcamp und ich kann mir jetzt auch wirklich vorstellen, die sind jetzt auch schon eine Zeitl beisammen. Also die vergangenen 2 Wochen, das zahlt sich dann alles schon auch ein bisschen, beziehungsweise schon über 2 Wochen. So wie es irgendwie allen geht, kann ich mir vorstellen, jetzt passt es dann auch, wenn es endlich losgeht. Ich habe mir es ja ab für mich selber so ein bisschen, also ich habe mich total gefreut auf diese Weltmeisterschaft, jetzt aus einer sportlichen Perspektive raus, aber dann gerade so in den vergangenen Tagen, bevor die WM tatsächlich losgegangen ist, habe ich es noch überhaupt nicht greifen können und habe mir gedacht, boah, jetzt zahlt sich das alles schon ein bisschen. Weil du warst ja auch unterwegs in der Zeit gerade noch.
Ich
weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Es ist halt natürlich insofern auch ein bisschen schwierig für uns oder auch für die österreichischen Fans und auch für die Mannschaft, dass wir so spät dran sind, praktisch jetzt. Und dass das Turnier mittlerweile so aufgebläht ist, dass das wirklich fast eine Woche dauert, bis man dann an die Reihe kommt, wenn man dementsprechend in einer hinteren Gruppe ist. Und also ich stelle es mir für die Mannschaft nicht leicht vor, da die Spannung zu halten. Wobei ich sagen muss, also das, was ich von Ihnen mitbekommen habe, auch am Tag, wo ich dort war und generell, was man auch hört von den Journalisten, die ständig jetzt beim Team vor Ort sind, ist, dass in der Mannschaft selber auf jeden Fall die Stimmung extrem gut ist und auch nach wie vor locker und auch die nötige Spannung aufgebaut wird. Es hängt dann halt wie immer vom ersten Spiel ab. Also wenn wir uns an die letzten Turniere zurückerinnern, war es dann halt doch auch das eine oder andere Mal so, dass das erste Spiel nicht optimal gelaufen ist. Und
naja, die vergangenen 2 Europameisterschaften würde ich das jetzt nicht behaupten, aber du sprichst jetzt vielleicht 2016 an.
Ich spreche 2016 an und vor allem auch unsere 2 letzten WM-Teilnahmen, auch wenn die schon extrem lang her sind. Weiß ich, aber das waren halt die letzten WMs, wo wir dabei waren. Aber das stimmt natürlich, bei den letzten 2 EM-Endrunden hat das dann eher anders ausgeschaut. Ich glaube, ich bin positiv total. Ich glaube, dass wir Jordanien klar schlagen werden, weil die Qualität einfach viel, viel höher, viel besser ist. Und wir mit Ralf Rangnick auch einen Trainer haben, der, glaube ich, das auch beinhart und auch schwierige Entscheidungen treffen wird und die Leute spielen lassen wird, die in Topform sind.
Ja.
Und das wird den Ausschlag geben in der ersten Partie. Argentinien wissen wir eh. Und Algerien glaube ich auch, dass wir gewinnen können, weil wir auch da meiner Meinung nach die bessere Qualität haben und die wird dieses Mal meiner Meinung nach den Ausschlag geben.
Also zu Algerien träumen wir fast überhaupt nicht sagen, weil da sind wirklich richtig gute Kicker drinnen. Da glaube ich, müssen wir uns alle mal ein Bild machen, wie sich die dann bei der WM schlagen. Aber das ist alles noch so weit weg. Ich möchte noch über was anderes mit dir reden. Du hast das schon angesprochen. Ralf Rangnick, das habe ich einen sehr smarten Move gefunden, dass man so spät quasi oder so knapp vor Beginn die Vertragsverlängerung bekannt gibt, weil das ist ja schon ein bisschen so im Raum gestanden und niemand hat sich irgendwie so richtig greifen können, was passiert jetzt, was macht er, bleibt er, geht er oder sagt er gar nichts. Und jetzt gehen sie kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft mit der Verlängerung raus. Also für mich war das extrem smart. Aber sie haben ja auch gesagt, sie wollen Klarheit schaffen.
Smart im Sinne, weil es jetzt noch kurz vorm ersten Spiel nochmal einen Schub bringt.
Genau, genau.
Das stimmt, ja. Also wenn man es unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ist das sicher richtig, ja. Ich hab mir persönlich gedacht, dass es vielleicht noch besser gewesen wäre, wenn der Schritt oder die auch das an die Öffentlichkeit gehen, damit vielleicht schon zu Beginn der unmittelbaren Vorbereitung in den USA erfolgt wäre. Aber das ist wirklich, kommt darauf an, wie man es sieht. Ja. Ein bisschen habe ich mich gewundert über diese Unsicherheit oder dieses, wenn man es als Störfeuer bezeichnen will, ist ein bisschen hochgegriffen. Aber diese Milan-Gerüchte und dass die da auch ein paar Tage oder zumindest etwas oder eine kürzere Zeit herum geschwirrt sind, das war ein bisschen irritierend, finde ich. Aber gut, wurde dann auch dementiert und dann kam unmittelbar nachher eben die Vertragsverlängerung. Also ich denke auch, dass da jetzt Klarheit herrscht und das wird der Mannschaft auch sicher helfen.
Na, wie die Milan-Gerüchte aufgekommen sind und es ist ja dann auch bestätigt worden, dass es immer Treffen gegeben hat, habe ich immer nur gedacht, also wem könntest du eine Schmeichelei von Milan, die dann nicht ein bisschen den Kopf verdreht zumindest, wem könntest du sowas übel nehmen?
Stimmt.
War dann irgendwie so mein Schlussresümee, weil ehrlicherweise, auch wenn die jetzt ja nicht mehr oder aktuell gerade wieder nicht das Milan sind, das man vielleicht so romantisch verklärt im Kopf hat, aber es ist ja der AC Milan und es ist halt einfach, ja, eigentlich ein absoluter Top-3-Club in Italien und letztlich aufgrund der Geschichte auch einer der größten Clubs in der europäischen Fußballgeschichte. Also das war, ja, Störfeuer, verstehe, was du meinst, aber ich habe es auch auf der anderen Seite verständlich gefunden, dass du da einmal ins Nachdenken kommst in so einer Situation.
Das ist auf jeden Fall hundertprozentig klar. Das kann man eben nicht absprechen und ist ein Top-Club. Und wie gesagt, die Zeitdauer, wo das jetzt im Raum gestanden ist, war jetzt auch nicht übernatürlich lang. Und also wie gesagt, was ich vorher auch gesagt habe, die Mannschaft wirkt in keinster Weise so, dass er sich davon überhaupt in irgendeiner Form beeindrucken hat lassen, weil also die kennen ja eh die interne, die Ausgangsbasis. Mhm. Und ich glaube, dass jeder einzelne von den Spielern überzeugt war, dass der Rangnick bleibt. Und, und insofern war das auch überhaupt kein Thema im Team und hat die Vorbereitung sicher nicht beeinflusst.
Ja, das ist ja schon auch ziemlich interessant, diese Mannschaft jetzt, also die peakt halt jetzt endgültig komplett. Wir werden nach dieser WM einen Umbruch erleben, aber jetzt ist es halt einfach für viele Spieler so der letzte Tanz auf der ganz großen Bühne, finde ich. Also ich spreche jetzt Arnautovic, Alaba logischerweise an, aber vermutlich auch an Michi Gregoritsch, müssen wir schauen. Aber der hat halt, was die WM angeht, in unserer letzten Folge auch ganz klar gesagt, der Michi, dass das, ja, das ist jetzt so, das ist das Größte, was jetzt passieren kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil diese Mannschaft so gefestigt und gesettelt wirkt. Also da ist jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt schnell was umhaut. Natürlich hoffe ich, dass es dann auch ergebnistechnisch gut ausgeht, aber diesen Eindruck, der hat sich irgendwie ziemlich gefestigt in den vergangenen Monaten und eigentlich auch, ja, muss man fast schon sagen, Jahren.
Ich habe den Eindruck auf jeden Fall auch. Also ich finde auch richtig gut, dass wir mit dem Wanner und mit dem Chukwuemeka noch zwei richtig gute X-Faktoren dazubekommen haben. Und natürlich schmerzt der Baumgartner-Ausfall extrem. Aber ich finde, die Mannschaft hat dieses gewisse Etwas jetzt auch auf allen Ebenen. Und was ich mir die ganze Zeit denke, jetzt auch vor dieser WM, wie du richtig sagst, das ist eben die ultimative Bühne, die größte Bühne. Die haben sich der Marco und der David hundertprozentig verdient. Und ich finde, was für die auch noch irgendwie im Raum steht oder wofür sie reif wären, wäre dieser Moment oder ein bestimmtes Spiel, das sie für immer in Österreich auf einen Status hebt, den zum Beispiel ein Beispiel der Andi Herzog erreicht hat mit dem Schwedentor oder der Toni Polster mit den drei Toren gegen die DDR oder vielleicht auch mit dem späten Ausgleich gegen Kamerun oder ein Herbert Prohaska mit dem Spitz oder der Krankl mit Cordoba. Und das wäre richtig jetzt, die WM wäre jetzt die Bühne für die beiden zum Beispiel, aber auch für jeden anderen klarerweise, sich auf ein Level zu heben, das richtig bleibend ist, auch auf der Ebene.
Also wenn du jetzt solche speziellen Momente und Tore ansprichst, beim Gregal habe ich schon ein bisschen so das Gefühl, dass dieses Bosnien-Tor, das bleibt ihm. Das Label hat er drauf. Er hat Österreich mit diesem Treffer endgültig zur WM geschossen.
Stimmt.
Du hast an die Herzog angesprochen. Ja, mit dem verbindet man halt auch genau das von damals so stark, obwohl der das Nationalteam schon über ein Jahrzehnt geprägt hat. Und das andere, was du angesprochen hast, ja, absolut bin ich komplett bei dir. Es wäre die Möglichkeit und auch auf der anderen Seite die Zeit reif, dass genau so etwas passiert. Es wäre natürlich absolut wünschenswert, wenn wir das dann vielleicht sogar gegen Jordanien erleben würden. Wir müssen noch ein bisschen über den Gegner sprechen. Sind erstmals bei einer Weltmeisterschaft mit dabei, der Trainer Jamal Selami, einer der größeren Namen im ganzen jordanischen Verbund, weil der ist nämlich zumindest schon mal AFCON, also Afrika-Cup-Sieger geworden mit Marokko 2018. Damals war er aber nur interimistischer Coach. Und was ich auch noch ganz interessant finde bei ihm, nachdem sich der jetzt für die WM qualifiziert hat, ist er marokkanischer Staatsbürger eigentlich, hat ihm der König gleich mal die jordanische Staatsbürgerschaft verliehen.
Ja, finde ich auch einen feinen Zug von ihm. Aber man sieht dann halt auch ganz deutlich, was das für diese Nationen und für diese Mannschaften für eine unglaubliche Bedeutung hat, diese WM-Qualifikation. Also die hat für uns natürlich auch eine enorme Bedeutung, weil es bei uns schon so lange her ist, so unglaublich lange her ist, dass wir das letzte Mal bei einer WM waren. Aber das ist halt in diesen Ländern, die auch durch die Aufstockung des Teilnehmerfelds und auch durch ihre Leistungen natürlich, da jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit haben, da auf der ganz großen Bühne aufzuzeigen, ist das natürlich für das ganze Land und für die führende Elite im Land auf Politikebene eine Riesensache. Und das spürt man zum Beispiel in den USA, finde ich, schon auch, dass diese Internationalität, die dieses Land insgesamt hat, also diese unglaublich verschiedenen Communities, Einwanderergruppen, diese ganz verschiedenen Kulturen, dass da, finde ich, jetzt dieser World Cup mit diesen vielen neuen Nationen und vielen Ländern und komplett unterschiedlichen Kulturen eigentlich sehr gut herpasst in dieses Land. Das passt, finde ich, gut zusammen, weil dieser Melting Pot USA und dieser jetzt wirklich extrem große Melting Pot Fußball-WM eigentlich eine stimmige Mischung sind, finde ich. Auch wenn Soccer hier nicht die Nummer 1 ist.
Ja gut, immer die aktuellen politischen Geschehnisse lassen wir jetzt mal außen vor, aber da, das stimmt schon. Es ist einfach, wenn du durch San Francisco gehst allein, du hast hier das größte Chinatown, das grenzt gleich an Little Italy und in weiterer Folge hast du halt überall noch deine ganzen Viertel, die halt einfach wirklich sehr stark dann von gewissen Bevölkerungsgruppen geprägt sind, was das Ganze spannend und schön macht und halt dann auch, ja, in der Stadt geht es Hand in Hand. Also das funktioniert da. Und das ist cool, weil dann hast du wieder Straßenzüge, wo du glaubst, du bist in Mexico City, weil halt einfach ja, das Leben da so stattfindet, als ob es Mexiko wäre. Und jetzt haben wir ziemlich abgedriftet, ehrlicherweise. Ja. Ich wollte eigentlich noch über Jordanien sprechen mit dir. Aha. Ja.
Ich mein, es geht auch schnell in den USA.
Ja, abdriften, ja.
In genau, verschiedenste, ja, Themen. Ja.
Der andere, der natürlich heraussticht im Kader bei Jordanien, ist der Schlüsselspieler, ganz klar, Musa Tamari, der einzige Spieler Jordaniens, der in einer Top-5-Liga unterwegs ist, bei Start Renn unter Vertrag, mittlerweile 77 Länderspiele, 23 Tore, der 29-Jährige, macht mit seinen 10 Millionen Marktwert die Hälfte des Marktwerts des Kaders aus. Und ja, sie nennen ihn jordanischen Messi, das taugt ihm überhaupt nicht. Aber er soll mit seiner Spielweise ein bisschen an Mo Salah erinnern. Das sind jetzt alles so Vermutungsgeschichten. Ich habe ein paar Videos angeschaut, der kann schon richtig gut kicken und steht halt ganz klar im Mittelpunkt bei denen. Oder was sind deine Eindrücke, die du gewinnen konntest?
Ja, ich hab da auch mit Andi Herzog kurz drüber geredet beim Teamcamp. Und der hat auch den Alex Brass drauf angeredet, ob sie schon vorbereitet sind auf den und auf seine Qualitäten und so weiter. Also ich glaube schon, dass das im Team fest verankert ist, dass es auf den besonders aufzupassen gilt. Nicht nur auf ihn natürlich, es ist sicher auch auf anderen Positionen ein unangenehmer Gegner. Aber auch da.
Ein Unbekannter vor allem.
Ein Unbekannter und unangenehmer, ja, stimmt. Ja. Aber auch da macht mich relativ zuversichtlich diese Sicherheit, die Mannschaft auch im Defensivverbund ausstrahlt, egal ob das jetzt im defensiven Mittelfeld ist oder auch in der Abwehrkette, und auch dieses gemeinsame Zurückarbeiten, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass man gegen Jordanien in ernste Probleme kommen. Ja, es mag vielleicht ein bisschen zu optimistisch sein, aber ich habe das Gefühl, dass wir das Spiel von Anfang an kontrollieren werden und auch die mit der richtigen Einstellung vor allem in die Partie gehen werden.
Und was für mich auch noch eine Weltmeisterschaft ausmacht, ist, dass man Schiedsrichter sieht, die man sonst überhaupt nicht mitkriegt.
Stimmt.
Die Partie wird gepfiffen von mauretanischen Schiedsrichter Dan Beida. Der gibt auch sein WM-Debüt, 34 Jahre alt, aber der hat bei der Club-WM auch in den USA 2025 unter anderem das Gruppenspiel Real gegen Salzburg geleitet. Gassi Schlager kennt ihn nicht, weil bei der Club-WM war ja Alex Schlager verletzt. Aber der hat auch schon Finalerfahrung beim Afrika-Cup 2024 und Olympia hat er schon pfiffen. Also erfahrener Mann, der die große Bühne kennt, den wir aber logischerweise eigentlich überhaupt nicht kennen. Aber auch das finde ich dann irgendwie cool, weil wir sind da so europäisch zentriert, was auch Schiedsrichter beispielsweise angeht, dass man da dann halt auch so richtig den Vergleich auch bekommt.
Ja, und es bringt auch einen zusätzlichen Spannungsfaktor immer rein, finde ich, weil man überhaupt nicht weiß, also als Zuschauer schon gar nicht, aber auch die Mannschaft nicht, was hat der für eine Linie oder wie wird die Partie jetzt abrennen? Ne? Das ist auch nicht unspannend, ne? Mal zu sehen, okay, wie kommt der mit dem Druck zurecht? Ne? Weil für den ist es ja auch die größte Partie bis jetzt seiner Karriere oder wahrscheinlich eine der größten.
Ja, gut, er hat das AFCON-Finale pfiffen 2024.
Aber WM,
ja, aber stimmt schon, WM ist doch noch ein anderes Tier, ja.
Ja.
Stimmt schon.
Und da heißt es wahrscheinlich am Anfang auch mal aufpassen oder schauen, okay, wie schaut seine Linie aus, was mag er, was mag er nicht, wo kann man die Grenzen ausreizen, wo eher nicht. Also ich finde das auch immer extrem interessant bei einer WM, dass man nicht wieder dieselben Schiedsrichter jedes Mal sieht in jedem Spiel, die man aus Champions League, Europa League, Conference League und so weiter eh schon zur Genüge kennt. Also finde ich auch spannend. Ja.
Du, jetzt brauche ich noch einen Ergebnistipp von dir.
Mein Ergebnistipp ist 3-0.
Okay, das ist definitiv sehr Klar, ich sage, es geht 2-0 aus, natürlich für Österreich. Freue mich schon sehr, wenn es endlich losgeht. Und danke an euch, danke an dich, Harry, fürs Dabeisein nach der
Partie. Sehr
gerne. Nach dem hoffentlich geglückten Auftakt melden wir uns dann wieder aus San Francisco. Das war's einmal zum Auftakt von der amerikanischen Westküste. Österreich gegen Jordanien, es geht los, die WM startet jetzt auch für Rot-Weiß-Rot und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weiteren Episoden von Ohne Filter jetzt eben in der WM-Edition. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Kanal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Kanal Plus Podcast, produziert von Pestbiller Digital.